Das hier ist keine Fantasy-Reihe, aber wir beenden eine Trilogie, denn wir besprechen bereits zum dritten Mal über literarische Sozialisation. Diesmal über die Studienzeit, also einerseits über die Frage, wie viel Zeit für Fiktion bleibt, wenn man immerzu gewichtige Texte wälzt, andererseits die Frage, was das Literaturstudium mit der eigenen Lektüre anstellt. Auch auf dem Weg in Richtung Bachelor und Master haben wir gelesen und wir, das sind Finn Benkert
und Lukas Bawenschik. Klingeling, liebe Studierende, bitte denkt daran, dass diese Veranstaltung ST und nicht CT anfängt. Nicht, dass das zu gewissen Problematiken morgen führt. Hallo Lukas, schön, dass du da bist im Pro-Seminar Literatur. Was ist das eigentlich?
Wie viele Punkte kriegt man hier, wenn man das alles mit sich machen lässt?
Na, ich meine, wir sind ja ungefähr eine Stunde immer dabei. Das gibt zwei Credit Points, würde ich sagen. Also eine gute Doppelstunde. Und ich könnte mir vorstellen, wir machen vielleicht mal eine Pause nach 45 Minuten. Dann können Sie sich nochmal einen Kaffee holen, können eine rauchen gehen. Aber bitte nur auf dem aufgeschriebenen Raucherhof. Da gibt es immer Problematiken mit der Gebäudesicherheit. Sie kennen das aber ja.
Okay, wir merken, glaube ich, alle, das hier wird eher eine Finn-Folge, denn als du die vorgeschlagen hast, habe ich mich sofort so ein bisschen gefragt, war denn die Studienzeit überhaupt so eine distinkte Phase der literarischen Sozialisation für mich? Natürlich habe ich da nochmal andere Sachen und auch neue Sachen gelesen, die während der Abi-Zeit und danach irgendwie noch nicht den Weg zu mir gefunden haben. Aber ich würde das in nicht so klar umrissene Kategorien stopfen. Ich habe schon das Gefühl, dass die Schulzeit für viele Menschen eine wahnsinnig prägende Zeit auf Ebene von Literatur ist und die Studienzeit eine, bei der sich dann vielleicht entscheidet, ob man da dran bleibt, ob man überhaupt bei der Literatur bleibt, weil ich habe das Gefühl, wir leben ja in einer Gesellschaft, in einem Land, in der nicht so wahnsinnig viele Leute regelmäßig Prosa-Texte, regelmäßig Fiktion lesen. Wie war das für dich? Würdest du sagen, das ist auch, wenn man kein Literaturstudent ist wie du, dass das so eine ganz klar distinkte Phase ist, das Studium?
Ich glaube schon. Also wenn man das Privileg des Studiums nutzen kann, habe ich das Gefühl, findet da auf jeden Fall nochmal ein neuer Zugang zu Kultur und zu kulturellen Gütern statt. Weil man ist weg vom Elternhaus. Man hat ja den Luxus, sich nach dem Abitur nochmal komplett neu zu erfinden. Weil meistens zieht man ja auch in eine andere Stadt und muss nochmal komplett von Null anfangen, sich einen neuen Freundeskreis aufbauen, sich eine neue Identität aufbauen. Und ich weiß noch, dass ich bin relativ schnell nach dem Abi ausgezogen in eine WG in Finkenwerder bei Hamburg und ich habe wirklich auch sehr bewusst meine Tasche gepackt am ersten Tag der OE-Woche, der Orientierungseinheit der Germanistik bzw. deutsche Sprache und Literatur, wie dieses Bachelorstudium an der Uni Hamburg hieß und immer noch heißt, soviel ich weiß, und war mir auch sicher, was für ein Buch nehme ich jetzt denn mit? Ich muss zu dem Zeitpunkt gerade Wellbeck gelesen haben, mit der Unterwerfung, und habe überlegt, nehme ich jetzt einen US-Mann-Roman mit, nehme ich gegen den Strich mit, oder bin ich dann verpönt als Streber, als, ich glaube, ich habe ein Buch von den Känguru-Chroniken mitgenommen, um dann aber natürlich auf diesem Campus zu merken, also es gibt wirklich keinen Ort, wo man weniger als Streber verpönt sein könnte, weil man ein Buch liest. Hätte ich mal den US-Mann gewählt.
Ja, ich finde das ganz interessant, weil natürlich hat man immer dieses Bild vom Studenten, vielleicht auch noch so dieses alte Ideal vom Studium Generale und sowas im Kopf, wo nochmal das Bewusstsein erweitert wird, wo man vielleicht auch mit dieser Distanz zum eigenen Elternhaus und damit zur eigenen Jugend so ganz stark eigene Pfade geht. Aber für mich war das Studium dann doch an vielen Stellen Kontinuität. Ich glaube, der größte Schritt war für mich schließlich, dass der Film für mich dann so wichtig wurde, ist in dieser Zeit. Ich habe Politikwissenschaften und VWL studiert, das hieß in Heidelberg dann Economics, das ist so ein Doppelfach, dass das beides vereint, und ich glaube, zu dieser Zeit sind wenig unbedingt große Romanentwicklung bei mir passiert. Also ich habe natürlich weiter gelesen, aber wenn ich geguckt habe, was ich in dieser Zeit gekauft habe, dann sehe ich da Elsässer mit Filmtheorie zur Einführung. Ich sehe Filmsprache, Einführung in die interaktive Filmanalyse. Ich sehe Film Art in Introduction. Ich sehe Easy Riders, Raging Bulls. Ich sehe Tarkovskis Versiegelte Zeit und Michael Alten. Aber nicht unbedingt literarische Ergüsse. Also auch so Sachen wie Sidney Lumet mit Filme machen und solche Sachen. Screenplay von Sid Field, auch Save the Cat von Blake Snyder habe ich in der Studienzeit gelesen. Für dich war das sicher ganz anders, oder? Ich habe das Gefühl, dein Zugang zu Film war schon früher da und ist nicht so spät gekommen wie bei mir, weil ich hatte wirklich so eine, fast eine Jugend ohne Film und dann mit dem Anfang des Studiums, mit dem Übergang von der Abi-Zeit zur Studienzeit irgendwie für mich zum Film gefunden, der jetzt heute so entscheidend für mich ist, der meine Arbeit als Filmkritiker ebenso geprägt hat.
Lustigerweise, diese Einführung von Elsässer in die Filmtheorie im Junius Verlag erschienen ist das erste Buch, das ich mir als Student gekauft habe, nämlich in der mittlerweile nicht mehr ganz existenten Heinrich-Heine-Bibliothek am Campus an der Uni Hamburg. Diese Buchhandlung ist mittlerweile umgezogen, aber ja, das war das erste Buch, was ich in die Hand genommen habe und dachte, Mensch, ich könnte mich jetzt ja auch mal wirklich theoretisch mit Film auseinandersetzen. Und ja, doch, aber eine neue Auseinandersetzung mit dem Medium Film fand auch statt, weil ich habe ja auch angefangen zu podcasten in meinem ersten Semester mit dem lieben Stanislav zusammen mit einem Podcast namens Wir reden über Filme, der heute leider nur noch in Teilen erhältlich ist. Also ich habe mal gesehen, 2 Folgen existieren noch bei allen Podcatchern. Ich denke mal einfach die, die gratis verfügbar sind im Soundcloud-Volumen.
Ist die Folge, die wir aufgenommen haben, verfügbar, die Claire Denis-Folge?
Sie ist verfügbar, aber nicht im öffentlichen Feed. Ich habe sie noch auf einer Festplatte. Das wär natürlich auch mal lustig, zu gucken, worüber wir da vor knapp 10 Jahren zusammen geredet haben.
Auf jeden Fall schon erstaunlich, dass wir doch dann schon diese längere Beziehung hier haben und dass der Podcast erst dieses Jahr entstanden ist. Es gäbe sicher auch einen früheren Zeitpunkt. Aber ich wollte damit einfach nur sagen, Literatur war für mich immer noch präsent, aber nicht so das Zentrale, sondern wenn ich so durch meine Einkäufe aus dieser Zeit gehe, sehe ich wahnsinnig viel DVDs und Blu-Rays. Ich sehe große Boxen von Regisseuren, die das Ganze sehr gesammelt vorantreiben. Und ich habe das Gefühl, ich habe immer so eine Tendenz zum, ich sage das jetzt einfach mal mit diesem etwas vorbelasteten Begriff, so zum Holistischen. Ich versuche schon immer so Karrieren und Werke so als Ganzes zu erfassen. Und das war tatsächlich auch in dieser Zeit für die Literatur prägend, weil ich habe mir gekauft, ganz oft so Sammelbände. Bände, die große Teile eines Werks irgendwie zusammentragen. Also das heißt, ich habe hier so ein massives Alfred Döblin-Lesebuch, ein massives Stefan Zweig-Lesebuch, ein massives Oscar Wilde-Sammelbuch, ein Jean Le Carré-Sammelband mit, glaube ich, 4 Romanen. Und ich finde, das ist irgendwie eine ganz interessante Perspektive insofern, dass ich wohl oft geglaubt habe und wahrscheinlich immer noch glaube, dass wenn ich etwas erfassen will, dann muss ich das auch ganz nehmen. Dann muss ich das nicht irgendwie in Teilen, in Fragmenten mir nach und nach erschließen, sondern es war schon die Sehnsucht, bestimmte Bereiche so ganz zu erobern. Weißt du, es ist so ein bisschen vielleicht wie bei Risiko. Also der Ertrag, die zusätzlichen Einheiten, die bekommt man bei Risiko erst, wenn man einen Kontinent vollständig erobert hat. Und ich glaube, ich war da dann immer der Risikospieler unter den Lesern, unter den Filmschauern. Ich glaube, ich habe immer versucht, so das Ganzheitliche anzustreben. Auf eine Weise, die ich heute, glaube ich, nicht mehr so stark habe, aber die sich immer noch wieder bei mir einprägt, die sich immer noch wieder einbringt, wenn ich irgendwie etwas Neuem begegne. Dann habe ich oft das Gefühl, jetzt brauche ich davon alles.
Das ist mir durchaus auch nicht fremd. Ich werde hier ein bisschen durch meine Medimobs-Bestellungen gleich durchgehen und da kann man merken, da habe ich auf jeden Fall auch versucht, Autoren und AutorInnen und auch Regisseure und RegisseurInnen, die mir viel bedeuten oder die ich interessant fand, komplett zu erfassen. Und dieses Literaturstudium hatte natürlich auch den Vorteil, dass es durchaus Seminare gab, in der ein Autor in seiner Gesamtheit versucht wurde zu erfassen. Das ist mir unter anderem mit Christian Kracht passiert und das sollte ja tatsächlich dann auch ein wegweisendes Seminar für mich werden, weil es mich dann irgendwann zu meiner Bachelorarbeit gebracht hat und mir diesen Autoren auch erklärt hat. Ich weiß gar nicht, ob ich in den vergangenen Folgen und auch in der R-Folge, da habe ich es, glaube ich, kurz mal angerissen, als wir über den in diesem Jahr neu erschienenen Roman von Kracht gesprochen haben. Ich fand Kracht richtig ätzend in der Schulzeit. Ich hatte Faserland gelesen und ich hatte Die Toten gelesen und das fand ich, ich möchte nicht sagen abstoßend, aber ich saß wirklich mit einem großen Fragezeichen vor diesen Texten und fragte mich, was soll das? Und dann war es für mich eine Selbstverständlichkeit, ein Christian-Kracht-Seminar zu besuchen, um vielleicht mal zu erklärt zu bekommen, was denn jetzt der Reiz an diesem Autor sei. Und das ist gelungen. Der Professor Jan-Christoph Meister hat auch den interessanten Ansatz verfolgt und das ist einer, den ich auch privat gerne noch vollziehe, nämlich sich rückwärts durch das Werk zu lesen. Also damals war Die Toten der aktuellste Kracht-Roman. Das muss 2018 gewesen sein. Ich schaue hier gleich mal in meinem Seminarplan nach. Und wir haben eben bei Den Toten angefangen und sind bei 1979 geendet. Und Faserland ließ Herr Meister damals ein bisschen raus, weil er meinte, er selber mag das Buch gar nicht mal so gerne. Und er hat das Gefühl, das gehöre eher in ein Popliteraturseminar als in die Art, wie er Kracht begegnen möchte, denn seine These war Christian Kracht, der letzte Komödiant? Fragezeichen. Über Komödie bei Kracht haben wir dann relativ wenig geredet allerdings.
Ich finde das spannend, was du beschreibst, weil dieses Push-Pull, diese Gleichzeitigkeit von Anziehungskraft und abstoßender Kraft, die habe ich auch ganz oft in meinem Leben mit Kunst erlebt. Also ich denke so an die Jugendzeit mit so einer Band wie System of a Down, die ich zuerst ganz albern und schrecklich fand und dann doch irgendwie ganz cool als Teenager. Aber auch zum Beispiel dann deutlich später, jetzt auch in der Studienzeit, an jemandem wie Maxim Biller, wo ich zuerst super genervt war von Biografie, das erste Buch, das ich von ihm gelesen habe, aber dann später auch seine Poetikvorlesung besucht habe. Die haben mich jetzt auch nicht gänzlich überzeugt, aber das habe ich oft, dass das Abschreckende gerade das ist, was mich irgendwie reizt. Also über Wellbeck hast du ja gerade schon geredet. Also ich fand Unterwerfung und all seine Romane immer gleichzeitig widerlich und irgendwie anregend und faszinierend. Ich möchte vielleicht kurz ein paar Fragen stellen, dir gerade zum Literaturstudium, wenn das okay ist, weil ich erinnere mich noch, als ich am Anfang meiner Studienzeit Hörsäle betreten habe, da merkte man, es lag ein Konflikt in der Luft. VWL-Studium war damals, man hat in den 2010ern eben zurückgeblickt, stark geprägt von der irgendwie noch im Hintergrund schimmernden Finanzkrise. Die Neoklassik war irgendwie in Verruf geraten, das Keynesianistische war zumindest wieder satisfaktionsfähig auf irgendeiner Ebene und man merkte Konfliktlinien, man merkte diskutieren, ist jetzt etwas, das die Leute wollen, das sie anregt, man hat das Gefühl, man gestaltet irgendwie Zukunft mit. Hattest du das Gefühl, du merktest sofort Fraktionen, Gruppen, Interessensgebiete, wenn du in ein Literaturstudium hineinkommst? Also sind da Leute, die unterschiedliche Dinge gedacht haben? Identifizierst du da Gruppen, die irgendwie für oder gegen etwas stehen?
Ich identifiziere schon zwei Gruppen, die mit, aber vor allem gegeneinander arbeiten. Das sind aber weniger Interessensgruppen als Lehramtsstudierende gegen reine Germanistikstudierende, deren Idee eines Studiums nicht häufig ganz vereinbar war. Und ich möchte das diesen Lehramtsstudierenden auch gar nicht so sehr zum Vorwurf machen, denn ich glaube, dieses Studium war nicht gut durchdacht, ist auch immer nicht gut durchdacht. Das ist das Studium, wo man jedes Jahr das Gefühl hatte, dass da etwas geändert wurde in den fachspezifischen Bedingungen oder in den Anforderungen an das Studium. Ich erinnere mich leider sehr viel, und da kommt vielleicht auch mein etwas unberechtigter Hass gegenüber Lehramtsstudierenden her. Ich erinnere mich an sehr viele Lehramtsstudis, die mit so Aussagen wie, warum muss ich das lesen, ich studiere Grundschullehramt, den Unterricht aufgehalten haben. Und sicherlich irgendwo auch einen Punkt haben. Man kann sich fragen, muss man Faust lesen, wenn man Grundschullehramt studieren möchte? Ich würde dagegen sagen, naja, muss man als Lehrkraft oder sollte man als Lehrkraft nicht grundsätzlich den Spaß am Lesen vermitteln? Und wenn man selber schon irgendwo sagt, ich will das nicht lesen, weil so und so, wie gut kann man dann später einem anderen Menschen den Spaß oder den Sinn am Lesen vermitteln? Das waren aber so durchaus Konfliktlinien, die sich durchzogen und wo man merkte, dass auch die Lehrenden etwas verloren waren. Ich glaube, der Hauptkonflikt, der sich durch mein Studium zog, ist eine gewisse Zeitenwende bei jungen Menschen und eine leichte Verzweiflung von den Lehrenden aus, dass der Sinn an oder dass die Lust an der Diskussion am Text mit den Mitteln, die man im Literaturstudium lernt, nicht mehr so ganz gegeben ist und dass mehr ein Wunsch dazu da ist, die Werke gesamtgesellschaftlicher einzuordnen, auf einer ideologischen Ebene einzuordnen, gerne natürlich auch feministisch einzuordnen. Und das ist natürlich auch etwas, was super spannend ist, aber ich vertrete als jemand, der selber auch Seminare gegeben hat, da mittlerweile durchaus die These, wie man muss sich halt leider erstmal über Grundthemen und auch Grundwerkzeuge verständigen, über die wir gleich gerne auch nochmal ein bisschen sprechen können, oder zumindest die Grundwerkzeuge, die ich mir gerne angeeignet habe und in meinem imaginären Werkzeugkasten, wenn ich an Texte gehe, gerne wieder bediene. Ich habe das Gefühl, Studis wollen mittlerweile sehr, sehr schnell in den Anforderungsbereich 3, um mal so in einem Abitursprech zu bleiben.
So Übertragungsleistung meinst du?
Genau, sie wollen sofort in die Übertragungsleistung gehen, aber nicht erstmal den Text zusammenfassen und sich dann fragen, was steht in dem Text überhaupt drin.
Interessant, weil, also würdest du sagen, da entsteht eine Distanz zur Form? Ist das ein Inhaltismus? Ist das ein Übersteigern so von dem, was da drin steht, aber nicht der Art, wie es geschrieben ist?
Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja auch etwas, was gewisse Autoren und Autorinnen häufig mokieren, dass, oder seit ein paar Jahren mokieren, dass die Ästhetik mittlerweile weniger wert wäre als die Aussage eines Werkes. Und das ist natürlich etwas, wo ich auch zwiespältig drauf gucke, weil ich glaube, wir beide sind Leute, denen eine Sprache durchaus auch wichtig ist. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ich eine Thomas Mann-eske blümerante Sprache über 5 Seiten haben möchte, sondern eine für den Text distanzierte und passende sprachliche Ästhetik. Mhm.
Das Gefühl, dass man sich Gedanken gemacht darüber hat, wie hier gesprochen wird, welche Worte, welche Art von Wortfluss irgendwie stattfindet. Ich finde das ganz lustig, dass du das gerade schon so angedeutet hast, weil ich hatte mir auf jeden Fall auch die Frage aufgeschrieben, lesen Literaturstudenten überhaupt noch? Weil das ist ja in den Feuilletons und in manchen Texten immer wieder das Bedrohungsszenario. Erst vor kurzem gab es das, glaube ich, wieder. Man würde das immer weiter reduzieren, immer weiter zur Sekundärliteratur gehen, viel weniger die Originale als Volltext irgendwie erfassen, sondern immer mehr mit Ausschnitten und Kurzgeschichten und so arbeiten. Das kenne ich auch aus den Klagen von anderen Bereichen. Also wenn ich mit FilmwissenschaftlerInnen spreche, dann hört man da immer wieder, ja, die Leute interessieren sich eigentlich gar nicht so sehr für Filme. Und wenn ich ihnen jetzt Ugetsu zeige oder wenn ich mit ihnen, keine Ahnung, den Neorealismus durcharbeite oder so, dann sind sie alle ganz schrecklich gelangweilt und wollen eigentlich wieder Parasite sehen oder sowas. Ist es eine Erfahrung, die zu sehr Klischee ist? Oder wie weit würdest du sagen, stimmt das? Wie weit gibt es da auch Menschen, die der Literatur eigentlich fern sind und mehr so alibimäßig in diesem Bereich arbeiten? Oder sind das nur die LehramtsstudentInnen, die du gerade schon angesprochen hast?
Wir wollen jetzt hier nicht zu sehr den fabelhaften Boomer-Talk
einsteigen. Ja, das ist nämlich die Sorge, die da auch drin hängt, oder? Man hat immer das Gefühl, so, früher war alles besser. Nee, das kann ja auch nicht sein. Die waren doch auch früher faul, die Studenten.
Genau, also gerade, und das werden Texte sein, die ich später nochmal erwähne, gerade wenn man sich Gerd Henschels Roman-Roman-Projekt durchliest, wo er wirklich minutiös sein Leben und auch vor allem in dem Band Bildungsroman sein Studium beschreibt, dann merkt man, nein, diese Konflikte, die im Feuilleton ausgetragen werden, das sind Diskussionen, die vor 40 Jahren, also in den 80ern, schon genauso natürlich geführt wurden. Also auch da gibt es Studierende, die sich in Martin Schlossers Seminar beschweren, wie man denn bitteschön innerhalb einer Woche den Berlin-Alexanderplatz lesen solle. Also wer denn für so etwas Zeit hätte. Ich möchte mal etwas ausweichend antworten an dieser Stelle, weil der Griff zur Sekundärliteratur natürlich mir auch nicht fremd ist. Man neigt, glaube ich, gerade am Anfang des Studiums, ich komme auf etwas zurück, was du am Anfang gesagt hast, zu dieser leichten literarischen Bulimie, zu diesem, ich muss jetzt alles kennen und alles verstehen. Und da ist natürlich ein Griff zur Sekundärliteratur häufig einfacher. Ich habe das Gefühl, es ist einmal eine Reaktion auf die Umstrukturierung eines Studiums, auf einen Zeitdruck, natürlich auch darauf, dass man auch als Literaturstudent nicht nur vom Bücherlesen leben kann. Also man sitzt da nicht vor und inhaliert Buchstaben und ist dann gesättigt, sondern natürlich auch irgendwie einem Job nachgehen muss, einem Tageswerk nachgehen muss und seine Zeit irgendwie strukturieren muss. Ich habe das Gefühl, es gibt, und ich glaube, das kann man aber auf jeden Studiengang anwenden, es gibt Leute, die sitzen da eben einfach drin, weil sie etwas machen wollen, aber auch deren Interesse kann man mit irgendwas finden und ist dann vielleicht überrascht, dass ein Kommilitone, den man eher ein bisschen abgeschrieben hat, dann plötzlich in einem anderen Seminar ganz Grandioses und ganz tolle Ideen hat. Ich sehe, wo diese Feuilleton-Diskussion herkommt. Ich habe teilweise auch so gefühlt oder sah es etwas traurig in Seminaren, aber ich möchte es gar nicht so schwarz malen. Denn was man, glaube ich, tut, ist, man merkt dann irgendwann so im 3., 4. Semester, was einen wirklich interessiert. Und zumindest an der Uni Hamburg hatte man eben auch das Glück, dass man dann auch nur noch Seminare belegen konnte in eine Richtung, die einen interessierten. Und zumindest bei mir war das so, ich habe irgendwann dann gemerkt, mich interessiert Narratologie an sich einfach sehr, mich interessiert Komik oder beziehungsweise das Komische, wie man es im Literarischen nennt, mich interessiert der Bildungsroman und Popliteratur und so ein bisschen Postmoderne. Und das sind sehr dankbare Themenfelder, kann man sich auch schon denken, die sind ja auch sehr nah beieinander und da konnte man sich dann so durchwuseln.
Was ich mich auch gefragt habe, vielleicht ein bisschen eine soziologische Frage, wer studiert denn eigentlich Literatur? Es gibt da ja sicher Klischees, die man im Kopf hat. Es gibt da aber sicher auch eine Realität, mit der du ja nun auch viele Jahre konfrontiert warst. Wer studiert es denn da? Wen trifft man da? Gibt es da bestimmte Archetypen, eine bestimmte Art von Mensch? Wie würdest du Literaturstudentinnen beschreiben und Literaturstudenten?
Ich wollte gerade sagen, interessant, dass du nicht gegendert hast, aber man kann es fast als Literaturstudentinnen bezeichnen. Ich glaube, das ist immer noch ein weiblich gelesen dominierter Studiengang. Zumindest bei uns war es so, dass, glaube ich, etwa 100 neue Studierende jedes Jahr zum Herbst, zum Wintersemester ein Bachelorstudium begonnen haben, und davon waren so zwischen 5 und 10 männlich gelesene Personen dabei und der Rest eben weiblich oder alles dazwischen außerhalb. Aber ich glaube, man kann schon von einer weiblichen Dominanz in diesem Studiengang ausgehen. Natürlich sind viele Leute angehende Lehrkräfte oder Leute, die mit einem Lehrberuf spielen. Dann gibt es Leute, die sich auch dann wahrscheinlich relativ früh sicher sind, dass sie einen literaturwissenschaftlichen Weg einschlagen wollen. Das sind dann meistens auch die engagiertesten Studierenden, die man dann schnell auch wieder trifft in leitenderen Positionen, die dann zu studentischen Hilfskräften werden, die in der Bibliothek arbeiten, die TutorInnen werden, die sich irgendwo engagieren im Fachschaftsrat und Co. Es gibt natürlich auch noch den Archetyp oder vielleicht sogar den Stereotyp des gescheiterten Autors oder des angehenden gescheiterten Autors.
Das hat der zukünftige gescheiterte Autor. Na gut.
Ja, es gibt dann zum Beispiel Leute, die ihre eigenen Texte versuchen, in das Seminar einzubauen und der Meinung sind, man würde nicht merken, dass das ihre eigenen Texte sind. Also ja, es gibt auf jeden Fall auch das, was man wahrscheinlich auf Neudeutsch so Softboy nennt. Den jungen Mann, der Male Manipulator Musik hört und Studierende mit seinen eigenen selbstgeschriebenen Gedichten nervt. Aber ich habe das Gefühl, vor allem ist das, sind es sicherlich Leute, die sehr glücklich sind, dass sie jetzt in einem geschützten Raum sind, in dem sie ihre Interessen, die vielleicht zu Schulzeiten noch als etwas weird galten, als etwas abseits galten, jetzt ausleben können und dass es nichts Besonderes mehr ist und nichts Spezielles mehr hat. Und ich glaube, das ist auch das, was mich so in meiner ersten Studienwoche so begeistert hat, dass es nichts Besonderes mehr war, dass ich jemand bin, der Filme macht und der gerne Bücher macht, weil jeder um dich rum meistens irgendwas Kreatives getan hat. Da gab es Musiker, da gab es Autoren, da gab es Leute, die schon erste journalistische Jobs hatten. Und ich glaube, gerade dieses kreative Auffangbecken, das hat mich richtig begeistert. Es gibt ja auch diesen fiesen Spruch, dass alle Leute, aus denen was wird, ihr Studium abbrechen müssen. Ich hoffe einfach mal, dass ich die Ausnahme von dieser Regel bin.
Na, noch kannst du, oder? So ganz am Ende, so während der Masterarbeit hinwerfen irgendwie?
Ja, ich meine, das hätte natürlich auch Stil, aber ich habe das Gefühl, das macht man eher im Jura oder sowas. Jetzt möchte ich dieses Ding auch fertig kriegen.
Ja, aber ich finde das interessant. Also man findet sich so ein bisschen auch vielleicht unter Gleichgesinnten. Man hat da auch eine bestimmte Perspektive, die man anderweitig nicht erlebt. Gibt es denn da eine bestimmte Grundhaltung zur Literatur, die hinausgeht über das ist wichtig für mich? Also wie würdest du das Verhältnis des Literaturstudenten zur Literatur oder dein Verhältnis zur Literatur beschreiben? Und daran anschließend vielleicht, ich glaube, diese Frage gehört zusammen, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Warum das Literaturstudium? Das ist eine etwas offene Frage, aber das heißt, man kann sehr viele verschiedene Antworten geben.
Genau, und da bin ich ja immer sehr gut da drin, vielleicht nicht notwendigerweise antwortgebundene Antworten auf Fragen zu geben. Nicht andersrum, nicht notwendigerweise fragengebundene Antworten auf Fragen zu geben. Ich glaube, so wie wir uns auch mal darüber unterhalten haben, wie sehr wir Filme eigentlich mögen oder ob wir uns selber als Cineasten bezeichnen würden, wüsste ich zum Beispiel auch nicht mal, ob ich mich als so großen Literaturliebhaber bezeichnen würde. Ich merke jetzt natürlich, das ist etwas, was mein ganzes Leben lang da war. Was ich aber immer wollte, war fundiert über Literatur sprechen zu können und zu verstehen, wie sich Literatur verändert hat über die Jahrhunderte, was Themen sind über Jahrhunderte und ja, wie man vernünftig über Literatur sprechen kann, weil ich wollte irgendwann einfach mehr sagen als, ja, ich fand das Buch spannend oder ja, das ging richtig schnell durch, das habe ich in einem Tag durchgelesen, sondern vielleicht auch mal verstehen, warum sagt ein Literaturkritiker, das ist ein gutes Buch und das wiederum nicht.
Mhm. Würdest du sagen, das ist so eine Art Genuss zweiter oder dritter Ordnung? Das ist so ein Genuss der Rezeption, der Auseinandersetzung? Weil das habe ich mich gefragt. Also findet nicht vielleicht auch eine Verschiebung statt? Weil das ist bei mir sicher auch manchmal so bei dem Konsum von vielen Dingen, dass manchmal das Gespräch danach, die Möglichkeit, sich damit zu beschäftigen, die Art, wie es in die eigenen Gedanken, in den Blick auf die Welt eingespeist wird, dass das das ursprüngliche Werk fast überwiegt. Würdest du sagen, diese Metaperspektive ist eine Grundhaltung in der Literaturwissenschaft? Ist das vielleicht auch besonders dort, weil wir in der Art, wie wir Künste betrachten, bei der Literatur schon auch einen höheren Grad von Abstraktion sehen als zum Beispiel in einem Film, der vielleicht unmittelbar abbildet, also dass da schon so eine Art grundlegende in der Gesamtmedienlandschaft Metaperspektive auf die Dinge, auf die beschriebenen Prozesse ist? Also diese große Distanz zum Figurativen, prägt das diese Meta-Analyse?
Oh, sehr viele Sachen da drin auf jeden Fall.
Ja, ich habe, das ist jetzt auch so ein Wortkonvolut geworden, aber ich habe das selber gerade auch beim Betrachten so selber irgendwie entwickelt gerade erst deshalb.
Ja. Denn die Frage ist erneut sehr, sehr gut. Ich möchte jetzt nur nicht mit Ja antworten oder Ja und Nein.
Nee, klar, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen zu pauschal gefragt. Aber ist das ein Teil davon?
Ich glaube, das ist schon ein Teil davon und ich möchte vielleicht noch mal kurz anschieben, ich kann natürlich nur von mir auch hier gerade sprechen, das sollte aber natürlich jedem Hörer und jeder Hörerin klar sein. Ich glaube aber gerade diese Rezeptionshaltung, die musste ich irgendwie auch erst entwickeln, also auch so diese Art von Lesen erstmal lernen. Aber ich möchte das, also ich gebe schon zu, dass das mittlerweile meine erste Lesehaltung ist. Ich lese oder rezipiere eigentlich keinen Text mehr, ohne mich zu fragen, was bedeutet das, was könnte ich darüber sagen. Und das ist ja eine Frage, die man auch häufig im Freundeskreis häufig gestellt bekommt, so dieses, kannst du überhaupt noch unbefangen lesen, kannst du überhaupt noch unbefangen Filme schauen? Und darauf sage ich nein, ich will's aber auch, glaube ich, gar nicht mehr. Also es passiert wirklich sehr, sehr selten, dass ich mal ein Buch in die Hand nehme und gefesselt bin wie mit 12, 13 und die Welt um mich herum vergesse oder sowas, sagen wir so. Also der Eskapismus, den Literatur sicherlich auch immer als Qualität hat, der hat als Bewertungskriterium, als Qualität für mich mittlerweile fast komplett eingebüßt. Aber ich möchte es auch überhaupt nicht wissen. Also so, ich hab das ja studiert, um mittlerweile an einen Text rangehen zu können, zu sagen, ah, okay, so funktioniert das hier.
Ja, für mich haben Denken und Fühlen halt auch immer schon, seitdem ich denken und seitdem ich fühlen kann, zusammengehört. Ich finde, das sind oft so seltsam distinkte Kategorien, Emotio, Ratio. Ich glaube, man merkt ja oft, dass durch einen Gedankenprozess eine Emotion und durch eine Emotion ein Gedanke kommen kann. Und deshalb glaube ich nicht daran. Wenn jemand fragt, kannst du unbefangen sehen, dann frage ich zurück, kannst du? Weil ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir immer von irgendwoher kommen, dass wir uns nicht aus dem luftleeren Raum neu erschaffen, sondern dass da immer etwas Prägendes ist. Aber ich glaube, das Studium ist in diesem Fall doch schon auch eine Sammlung von Werkzeugen, von Schablonen, mit denen man arbeitet. Wie hast du das Gefühl, haben die dir eine Perspektive geprägt? Hast du das Gefühl, die erweitern die verengen die? Bekommt man da ein Brennglas in die Hand oder, keine Ahnung, ein Fernrohr? Oder wie würdest du das beschreiben, was du da theoretisch gelernt hast und wie das beeinflusst, was du jetzt tust hier zum Beispiel?
Ich habe das Studium vor allem als ein Riesengeschenk wahrgenommen. Also nicht nur, weil es einem die Möglichkeit gegeben hat, ein paar Jahre seine Adoleszenz noch aufzuschieben oder ein paar Jahre in seinem Transitbereich zu verbringen. Nein, vor allem, weil sehr früh, und ich weiß gar nicht, ob das eine direkte Aussage eines Lehrenden war oder ob das ein Gedanke war, den ich hatte. Man hatte ja das Glück, dass man über alles reden konnte, sag ich mal, dass dieses Literaturwissenschaftsstudium in der grundsätzlichen Analyse auch befreit war vom Zeitgeist und von der Moral. Jedenfalls war das der Gedanke dahinter. Also, dass ich gelernt habe, durch eben Theorien wie den Tod des Autors, können wir über alles reden und sind in der Lage, auch über Werke, die sich, ich will nicht sagen, von selbst verbieten würden, aber die gesellschaftlich nicht mehr angesehen sind, die, wie auch immer, die von problematischen Autoren stammen oder Autorinnen stammen. Wir können über die reden und das ist eben auch wichtig, denn wir müssen ja gucken, was macht diese Werke überhaupt problematisch, in Anführungszeichen. Und ich glaube, das habe ich als Riesengeschenk begriffen und das hat, glaube ich, durchaus auch meine Herangehensweise an Texte an sich geshaped. Nämlich zu sagen, das mag auch vielleicht eine sehr männliche Perspektive auf das Ganze sein, aber wirklich eine gedachte Autorenfigur erstmal rauszulassen und mich dann erstmal mit einem Text an sich zu beschäftigen und erst dann so die Schablone des Autors im zweiten oder dritten Schritt nochmal raufzupacken. Und ich glaube, was ich toll, auch eben sehr, sehr toll fand, ist diese Grundaussage, wir werten hier eigentlich nicht. Wir analysieren hier. Und das ist, glaube ich, etwas, was man sehr lernen muss als Erst- oder Zweitsemesterstudent, dass es im Seminar gar nicht darum geht zu sagen, ich finde das gut oder ich finde das nicht gut, sondern eben zu sagen, ich erkenne hier folgende Muster und das finde ich relativ spannend, weil das hat man ja eigentlich nicht gemacht in dieser Epoche oder sowas.
Mhm. Also sowas wie anderweitig gelernt wird, das Suspension of Disbelief, das Aussetzen des Unglaubens, setzen wir hier vielleicht so ein bisschen den Unwillen aus. Also das würdest du vielleicht sagen, ist eine der Sachen, die man lernt. Suspension of Unwillingness, nenne ich es jetzt mal. Da wird es wahrscheinlich auch Fachbegriffe geben, aber ich stricke das gerade hier also mit heißer Nadel sehr ad hoc.
Ja, ich habe einfach, Ich merke jetzt schon, ich bin zwar laut Definition Generation Z, fühle mich aber doch irgendwie geistlich noch etwas mehr einer Millennial-Generation verbunden. Mhm. Die richtige Generation Z, die ich jetzt teilweise unterrichtet habe, mit der man manchmal noch einen Kaffee trinkt oder sowas, die sind ja groß geworden, die sind mit Social Media groß geworden. Das sind natürlich Sachen, die habe ich natürlich auch kennengelernt, aber erst so mit 14, 15, 16, als eine gewisse Medienkompetenz da war oder man eben andere Medien kannte. Und natürlich eine Generation, die groß geworden ist mit dem Zwang, sofort zu allen eine Meinung zu haben, sofort sich zu positionieren, kann, glaube ich, dieses Studium ein großes Geschenk sein, nämlich zu sagen, wir können uns auch erstmal entspannen und erstmal schauen, was das Werk an sich eigentlich ist und danach können wir uns eine Meinung darüber bilden. Und vielleicht muss man auch nicht zu allem eine, ich sag mal, Meinung haben, aber durchaus vielleicht eine fundierte Fachkenntnis.
Ja.
Und ich glaube, das ist das größte Geschenk, was dieses Studium mir gemacht hat und das ist auch ungefähr die Geistesperspektive, die ich versucht habe in meinen Seminaren, wenn ich selber da vorne stand, zu vermitteln und zu sagen, ihr müsst mir nicht sagen, wie sehr abgestoßen ihr vielleicht wart von gewissen von gewissen Passagen hier im Text. Das glaube ich euch, denn ihr sitzt hier und ihr seid Menschen.
Man fühlt sich manchmal auch so ein bisschen heimatlos, oder? Zwischen so diesem rechtslibertären, etwas lamoyanten Impuls, der überall den bösen, politisch korrekten, den Hypermoralismus verortet und endlose Bücher schreibt, dass man ja nun wirklich gar nichts mehr sagen dürfte, einerseits und andererseits vielleicht auch so den Nachzüglern vielleicht so des Pop-Progressiven, des Pop-Feministischen, die dann jetzt auch münden in zum Beispiel dem, was wir in BookTok, in BookTube sehen, also dass man da vor allen Dingen beschäftigt ist, grüne und rote Flaggen zu verteilen und damit vielleicht auch auf eine eigene Weise unterkomplex ist oder super kompensiert, was vorher vielleicht eine Schieflage war. Also ja, es ist so ein bisschen, finde ich, es ist vielleicht auch eine Standardsituation und man ist gezwungen, halt eine eigene Position zu entwickeln und die vielleicht hier und da dann auch gegen verschiedene Fraktionen zu behaupten. Ich glaube, damit ist man ja nicht allein. Das geht ja jedem auf seine Weise so, nur dass dann die Endpunkte oder die Feindbilder halt jeweils ein bisschen getauscht sind. Ja, das finde ich aber auf jeden Fall interessant. Also das heißt, du hast das Gefühl, du hast auch während deiner Studienzeit vielleicht so das Entstehen des, sagen wir, zeitgenössischen Dispositivs der Literaturdiskurse miterlebt? Hast du gesehen, wie man plötzlich da zu dieser Art von Urteil gekommen ist?
Naja, ich jetzt in meinen letzten Mastersemestern, so als man noch ein paar Punkte aufholen musste, ist doch sehr häufig die Frage hochgekommen, die mich zumindest in meinem Bachelorstudium nie beschäftigt hat oder die ich auch nie so aktiv gestellt gehört habe, nämlich, warum müssen wir das hier lesen? Können wir nicht über Bücher reden, die Leute tatsächlich lesen? Also können wir nicht, kleiner Vorgriff auf die nächste Folge, über Fourth Wing von Rebecca Yarros reden? Da hatte ich nämlich ein Seminar zur Intertextualität, einfach weil Intertextualität auch tatsächlich ein Themenbereich ist, der mich immer sehr interessiert hat. Und ich dachte, hey, cool, da gibt's ein dezidiertes Seminar zu, na klar, mache ich das. Und die Professorin relativ, finde ich, cool meinte, naja, aber über was wollen sie denn da reden? Also so, sie müssen doch die Grundmotive dieses Stoffes kennen, um da überhaupt drüber reden zu können. Und es tut mir leid, wenn sie über Dreiecksgeschichten in der Literatur reden wollen, müssen sie vorher den jungen Werther gelesen haben. Zumindest gebe ich ihnen das jetzt vor, dass wir als gemeinsamen Ausgangsstoff hier gemeinsam den Werther lesen, damit sie von da weitermachen können. Und ich glaube, das ist auch vielleicht so ein Gedanke, der einem dann irgendwann kommt im Laufe des zweiten oder dritten Semesters, dass diese Lektüre, die man da vorgesetzt bekommt, dass es kein Zwang ist, sondern eben einfach der Versuch, eine gemeinsame Basis zu schaffen. Und die ist natürlich auch irgendwo willkürlich, weil da sitzt immer noch ein Mensch hinter, der gesagt hat, ich entscheide jetzt, dass diese drei Bücher relevant sind für unser Thema. Aber es geht hier einfach nur darum, dass der ganze Kurs auf einem gleichen Level ist und von da dann weitermachen kann. Und von da können die Gedanken dann sprießen. Deswegen möchte auch ich sagen, nein, ich bin auch dagegen, dass Fourth Wing in der Uni behandelt wird. Und ich finde, man sollte bei den Leiden des jungen Werthers bleiben. Eine Hausarbeit kann man sicherlich sehr, sehr gewinnbringend über dieses Buch schreiben. Aber ich glaube, das ist wirklich was in die Hausarbeiten ausgelagert wird. Und da könnten wir, wenn du möchtest, zum zweiten Themenfeld kommen, nämlich tatsächlich die Hausarbeiten, die mir wirklich Augen geöffnet haben. Nämlich dieses, sich über mehrere Wochen mit seiner eigenen Themenidee zu beschäftigen und auch mal dran zu scheitern und dann aber auch zu merken, dass Scheitern auch irgendwo belohnt wird. Also, dass man bei diesen Arbeiten am Ende nicht dabei herauskommen muss, dass man recht hatte, sondern dass man auch eine Arbeit übers Scheitern schreiben kann. Dass man auch sagen kann, yo, meine These stimmte nicht. Aber ich habe Ihnen jetzt hier auf 20 Seiten gezeigt, warum das nicht stimmte und warum ich meine Frage anders formulieren könnte. Und ich glaube, das war auch einer der letzten Felder, wo so diese Idee von Leistung wird belohnt, sich für mich noch widerspiegelt oder zumindest Kreativität wird belohnt. Denn ich hatte immer das Gefühl, dass Dozierende sehr glücklich darüber waren, wenn Studierende mal etwas ungewöhnliche, mal vielleicht auch etwas kantige Thesen formuliert hatten. Ich erinnere mich zum Beispiel, wir hatten in unserem FSR-Büro, ich habe mich auch ein paar Jahre, wie gesagt, im Fachschaftsrat der Germanistik engagiert. Wir hatten da so einen Ordner mit herausragenden Hausarbeiten, die wir gerne mal als Ansichtsmaterialien in Tutorien oder in OE-Einheiten haben liegen lassen. Und da gab es zum Beispiel eine Hausarbeit, die, glaube ich, mit einer 1,3 bewertet wurde, obwohl sie kein einziges Mal auf den Primärtext, der in diesem Roman, der in dieser Hausarbeit behandelt werden sollte, Bezug genommen hatte. Und das tatsächlich auch gewürdigt wurde von dem Prof, der dann schrieb, dieser Ansatz ist so mutig und so erfrischend und aber fachlich eben auch so korrekt, dass abgesehen von den paar Rechtschreibfehlern hier wirklich nichts das Bild trügt. Und ich glaube wirklich so dieses, dass man hier herkunftsfrei und auch irgendwie vorurteilsfrei diese Texte schreiben konnte, denn für die meisten Professoren war man natürlich nur ein Name. Natürlich wussten die nicht, wer man ist, bis man dann mal in so eine Sprechstunde gekommen ist und vielleicht kurz gefragt hat, darf ich darüber schreiben? Da hatte ich schon das Gefühl, ich glaube, ich wurde selten fairer bewertet und habe selten fairere Rückmeldungen zu Sachen bekommen als in diesen Hausarbeiten, in diesem Studium.
Also das heißt, es war auch so eine Art, sagen wir, Schutzraum oder zumindest ein Raum, in dem man lernen konnte, indem man sich ausprobieren konnte, wie man eben diesen Dingen begegnet. Also das klingt ja nach eigentlich der Idealvorstellung, oder? Dass es eine Möglichkeit ist, Literatur zu begegnen, Wissenschaft zu begegnen und für sich selber auszutarieren, was das genau bedeutet, ohne dass man sofort, keine Ahnung, die Logik des Markts fürchten muss oder so, oder die Logik des Algorithmus, dass irgendwelche bestimmten Perspektiven zurückgewiesen werden. Aber was hieß das dann für dich? Also worüber hast du geschrieben, was dir zum Beispiel besonders viel gegeben hat? Oder wenn du vom Scheitern sprichst, an was siehst du dich gescheitert?
Also meine allererste Hausarbeit zum Beispiel war eine Hausarbeit in den RDL, in den älteren deutschen Literaturen. Das ist ungefähr alles bis zu Luthers Thesenanschlag. Also alles, was noch auf Mittelhochdeutsch oder leichten Abwandlungen davon unterrichtet wird. Und ich habe die deutsche und die englische Lancelot-Sage miteinander verglichen und habe mich gefragt, ob es gleiche Elemente in diesen beiden Sagen gibt. Ja, die gab es, aber wo sie sich unterscheiden. Und ich glaube, in einer richtigen Hausarbeit, oder was ist in einer richtigen Hausarbeit, wenn ich die später im Masterstudium nochmal geschrieben hätte, hätte ich mich auch gefragt, und was sagt das aus und wie kann ich das vielleicht noch mit anderen Sagen verknüpfen, aber das hat richtig Spaß gemacht. Etwas gescheitert bin ich an einer Hausarbeit zum Beispiel über Irving Goffman und über die Vorder- und Hinterbühne. Das habe ich da, glaube ich, mit Jasmin Resers Kunst analysiert und Ich glaube, das war einfach nicht so eine spannende Hausarbeit, das war nicht so ein spannendes Thema, beziehungsweise war es ein viel zu offensichtliches Thema, als um nämlich zu sagen, ja, stell dir vor, diese drei Figuren in diesem Streitstück bedienen sich der Vorder- und Hinterbühne von Goffman. Mhm. Das war sicherlich vielleicht eher eine Art methodischem Scheitern dabei. Ich habe aber zum Beispiel auch mal Arno Schmidt und die Strugatzki-Brüder verglichen und hatte da auch das Gefühl, nie so richtig auf einen Endpunkt zu kommen. Ich habe da die Zone und den Streifen, also die beiden nuklearen Felder, die es in diesen beiden Romanen gibt. Also ich habe die Gelehrtenrepublik mit dem Picknick am Wegesrand verglichen und da eben Streife und Zone verglichen. Das war so eine Arbeit, da hatte ich wirklich das Gefühl, ich kreise hier ständig um irgendwas, aber komme nie so ganz zum Punkt und habe diese Arbeit dann abgegeben irgendwann. Aber das wurde durchaus auch honoriert und es kam eine sehr gute Note dabei raus. Ich hatte da einfach das Gefühl, wann, wenn nicht hier, kann man über solch abseitige Themen schreiben und wird dafür auch noch belohnt, beziehungsweise gibt es sogar Leute, die das interessiert. Ja. Und ich glaube, dass die wertvollste Erfahrung dabei war, dann natürlich meine Bachelorarbeit in Montreal vorstellen zu dürfen bei der German Research Association und da wirklich zu merken, dass was man hier die ganze Zeit gemacht hat, dieses Text zu schreiben, das findet eben nicht in einem luftleeren Raum statt. Da gibt es durchaus Menschen, die lesen das und die finden das gut und die sitzen dann plötzlich vor dir in einem Raum und stellen dir Fragen zu diesem Text und nehmen deine Gedanken ernst und haben weitere Ideen dazu, wie diese Gedanken sein könnten. Ich glaube, ich habe auch so Feedback-Gespräche komplett anders bewertet als in der Schule. In der Schule war man ja immer so, oh Gott, wenn es Fragen gibt, dann war das Referat nicht gut oder dann fehlte was. Mittlerweile im Studium würde ich sagen, wenn es keine Fragen zu deinem Referat gibt, dann war dein Referat wahrscheinlich nicht gut. Weil gerade ja erst in den Fragen sich dann äußert, wie viel Denkanstoß deine Präsentation gerade gegeben hat oder eben nicht.
Ich habe schon das Gefühl, dass in einer Zeit, in der alle Sender und alle Empfänger sind, gerade diese Sehnsucht nach Feedback schon so eine Gegenwartssignatur geworden ist, oder? Also ich glaube, diese Sehnsucht nach irgendeiner Form von Resonanz, von Echo, die ist universell, aber diese spezifische Ausprägung, ich möchte, dass meine Gedanken beurteilt und in neue Fragen verwandelt werden, das scheint mir irgendwie sehr gegenwärtig, auch so in unserem Internetzeitalter. Und da ist das wahrscheinlich so eine der dankbarsten Formen, gerade wenn es sich dann so als physische Begegnung, als so konkrete Erfahrung widerschlägt. Also das kann ich sehr gut verstehen als jemand, der lange gebloggt und gepodcastet hat und immer so in die Leere des Äthers gesendet hat und dann nie wirklich wusste, ist da irgendein Wert drin? Hört das jemand? Liest das jemand? Die Zahlen sind ja abstrakt. Für mich war das dann tatsächlich immer erst, wenn ich Leute, die das in irgendeiner Form für sich als bereichernd empfunden habe, getroffen habe, dann hat das so eine Realität bekommen. Erst dann war ein Text wirklich fertig. Erst dann hatte eine Sendung irgendeine Form von Daseinsberechtigung. Also diese Bedeutung des Echos scheint mir auch sehr groß zu sein, auf jeden Fall. Ich möchte vielleicht die Frage noch ein bisschen weiterführen. Es klang jetzt schon an, aber was hast du überhaupt gelesen im Studium? Was musstest du lesen? Was hat man dir nahegelegt? Und da würde ich schon auch gern so ein bisschen diese Schullektürfrage noch mal ein bisschen fortführen. Was davon hat dich begeistert? Und seien wir ehrlich, es kann nicht alles gut gewesen sein. Durch was hast du dich vielleicht auch ein bisschen gequält?
Gequält habe ich mich auf jeden Fall durch Tod eines Kritikers von Martin Walser. Das ist eine der jüngsten Literaturerfahrungen, die ich noch gemacht habe. Denn ich habe auch ein bisschen als Vorbereitung auf diesen Podcast im Wintersemester 24/25 noch einen Kurs belegt zur Literaturkritik. Und ich denke, der Gedankengang ist relativ nachvollziehbar. Frau Bischoff, unsere Dozentin, dachte sich, dann muss man eigentlich auch den Tod eines Kritikers lesen. Also diesen Roman, wo sich Martin Walser kolportagenhaft derb mit Marcel Reich-Granitzky auseinandersetzt. Er heißt in diesem Roman Erl König.
Smart,
ne, genau. Ich erinnere mich ganz dunkel daran, diesen Roman während der Schule mal gelesen zu haben. Ich glaube, weil ich mich selber sehr schlau gefühlt habe, dass ich verstanden habe, um was es da eigentlich geht. Also, dass ich wirklich diesen raffinierten Schlüsselroman begriffen habe. Ja. Da hat mir selber auf die Schulter geklopft und an meiner Pfeife gezogen. Nein, aber das ist ein Roman, durch den ich mich wirklich durchgequält habe und dessen Existenz mir zwar einleuchtete, aber ich nicht ganz gut heißen konnte.
Das müssen wir auch irgendwann mal besprechen. Ich habe irgendwie Bock daran, auf irgendwann mal Tod eines Kritikers zu machen, weil ich habe den auch irgendwann mal gelesen und fand den damals ehrlich gesagt ganz faszinierend. Vielleicht auch gerade durch diese Schlüssellogik, durch gerade diese seltsamen esoterischen Ränder, die das Ganze noch aufmacht und diesen Blick des doch auf irgendeine Weise Besiegten, finde ich. Also es ist auch so ein Hater-Roman. Ja. Es ist auch so ein Roman, der von oben mit so gierigen, giftigen Blick halt das Messer die ganze Zeit ausstreckt und in seinem Scheitern dann vielleicht auch wieder interessant ist. Also ich fand den schon irgendwie spannend, aber gut, ich verstehe auf jeden Fall, dass man da vielleicht nicht so viel Freude dran hat. Er ist gar nicht so lang, oder? Das ist zumindest etwas, das die Qual vielleicht dann lindert.
Es sind so knappe 300 Seiten und das ist aber halt verfasst in so einem 70er-Jahre-Surkamp-Deutsch, also Martin Walser typisch, und es ist so penelerhaft. Also man hat wirklich man hat wirklich teilweise das Gefühl, hier einen Helmut-Dietl-Film nochmal als Literatur verfasst zu lesen. Und sie zu denken, ja, und dann geht's am Ende doch immer nur wieder um den kleinen Pimmel und um die Brüste und sowas. Ich glaube, ja, wir können das irgendwann gerne mal machen. Ich glaube, was mich am meisten schockiert hat in diesem Roman, ist einfach auch, wie öde ich das alles fand. Und wie sehr das so ein, dieses Old Man Yells at Cloud-Meme einfach war. Ich glaube, ich habe in einer Wortmeldung zu diesem Roman das Wort ungefragt sehr viel benutzt. Weil mir, wie gesagt, mir ist schon eingeleuchtet, warum Walser diesen Roman geschrieben hat, aber gleichzeitig eben auch nicht. Naja, also das ist auf jeden Fall ein Text, durch den ich mich eher durchgequält habe. Ich habe auch vor allem, weil es eine Epoche ist, wenn man sie denn Epoche nennen möchte, über die ich fast gar nichts wusste, ein Seminar zur Nachkriegsliteratur belegt. Und da gab es auch vieles, das mich nicht so angesprochen hat, drücken wir es diplomatisch mal so aus, aber auch wiederum Autoren, die mir vorher nichts bedeutet haben, die mir mittlerweile was bedeuten, wie etwa ein Uwe Jonsson, mit dem ich im Abitur nicht gequält wurde, aber auf jeden Fall ungefragt konfrontiert wurde, wo ich jetzt im Studium gemerkt habe, man hätte mal weiterlesen sollen, man hätte sich tatsächlich mal mit den Mutmaßungen über Jakob auseinandersetzen sollen. Denn da kam dann auch mal wieder dieser Gedanke in mich rein, dass Lesen halt manchmal Arbeit sein muss, aber die Belohnung dafür ganz, ganz grandios ist. Das ist ja auch irgendwie so ein Gedankengang, den der H. Bomber bei... Das ist ja auch so ein Gedankengang, den der H. Bomber Guy gerne mal bei seinen Videospielrezensionen verfolgt, dass er eben sagt, naja, es gibt eben gewisse Spiele, die musst du 3, 4, 5 Stunden lernen in den Mechaniken, aber wenn du sie begriffen hast, dann öffnet sich da eine ganz große Welt. Und bei den Mutmaßungen über Jakob war das zum Beispiel so. Also das war ein Text, den man sehr mit einem sehr großen Fragezeichen liest beim ersten Mal. Aber dann erinnerte ich mich eben daran, dass es hieß, man solle den eigentlich direkt nochmal lesen, nachdem man das erste Mal durchgekommen ist und so leidlich verstanden hat, um was es da geht. Und diese Glühbirne, die mir anging, als ich den Roman das zweite Mal in die Hand nehme und ohne zu viel zu spoilern, plötzlich wusste, welche Figur hier wann spricht, das war doch relativ großartig. Ich muss jetzt gerade wirklich denken an Romane und an Themen, die mir nicht so viel gegeben haben. Es gab sicherlich den einen oder... Na gut, dann im
Umkehrschluss erzähl lieber mehr von denen, die du mochtest. Das ist ja auch eine Option, die ich dir gegeben habe. Also.
Ja, denn ich glaube tatsächlich, die meiste Reaktion, die ich immer hatte, war, dass ich da doch durchaus was mitgenommen habe. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich so der größte Fan zum Beispiel von Arno Schmidts Gelehrtenrepublik bin. Ich fand Arno Schmidt als Person natürlich irgendwie auch faszinierend. Ich fand das einfach einen auch so im besten Sinne kantigen Text, an dem ich mich dann viel lang gehangelt habe für größere Themen. Also ich bin anhand von der Gelehrtenrepublik im Jahre 2018 dann das erste Mal mit größeren Intertextualitätskonzepten konfrontiert worden. Also mit dem Palimpsest von Genet, was ich bis heute gerne benutze. Also ich muss leider jetzt etwas ausweichend sagen, das meiste, was ich im Studium behandelt habe, war ein großer Gewinn. Und wenn ich es dann irgendwie selber zu einem Gewinn gemacht habe in einem Umkehrschluss.
Ja, aber das ist doch eigentlich ganz erfreulich, oder? Mein Gefühl ist, das ist weder etwas, das dir irgendwie den Blick verstellt hat, noch etwas, das du als Zwang erlebt hast, sondern nur etwas, an dem du wachsen konntest. Gab es denn auch Schattenseiten für dich des Literaturstudiums? Also, wenn dort draußen jetzt vielleicht Menschen sind, die noch nicht unser hohes, gebrechliches Alter erreicht haben, würdest du denen das empfehlen?
Also ich glaube, es ist wahrscheinlich jedem Hörer und jeder Hörerin klar, dass das Literaturwissenschaftsstudium keins ist, wo man nach dem Bachelor oder nach dem Master rausgeht und sich aussuchen kann, welchen fünfstellig monatlich entlohnten Job man jetzt annehmen möchte. Ich würde das gleichzeitig aber auch als Chance dieses Studiums sehen, denn es ist ein Studium, auf dem man sehr auf sich zurückgeworfen wird und auch sehr dazu angehalten ist, selber aktiv und auch kreativ zu werden in der Jobbeschaffung, in der Art und Weise, was man machen möchte mit seinem Leben. Der Standardweg des Germanisten ist ja, entweder selber in die Forschung zu gehen oder so in die Kulturorganisation zu gehen, also bei einem Verlag zu arbeiten, bei einem Literaturfestival und Co. oder eben selber Autor zu werden, Kritiker zu werden, Journalist zu werden, irgendwie sowas. Und das fand ich richtig cool, also auch so dieses, dass man gezwungen war, selber aktiv zu werden. Na, was heißt gezwungen? Man konnte sicherlich auch eine sehr ruhige Kugel sein ganzes Studium schieben, aber dann kommt der Aufwachmoment eben eher am Ende, wenn man merkt, ups, und was mache ich jetzt damit, um eine beliebte Elternfrage mal zu zitieren. Eine Schattenseite für mich war, dass dieses Studium so ein bisschen, ich möchte nicht sagen, die Kreativität abgetötet hat, aber der Kreativität ein bisschen im Weg stand. Ich sitze ja immer noch und seit längerer Zeit an dem Drehbuch zu meinem zweiten Spielfilm und bin da mit sehr viel durch viele Erlebnisse in diesem Studium gegangen, weil ich mir selber wieder beibringen musste, den kritischen Blick, den Inner Critic nennt man es ja auch gerne, zum Verstummen zu bringen und wieder in den Modus zu kommen, erstmal einen Text zu schreiben und mir dann in den Kopf zu suchen, dass es nicht meine Aufgabe als Autor ist, schon die einordnenden Leistungen zu bringen, sondern zu wissen, das macht dann irgendwann eine Öffentlichkeit oder das machen dann irgendwann andere Leute. Aber ja, das war auf jeden Fall das, was ich mir wieder beibringen musste, die Naivität beim Texte schreiben oder die Unbefangenheit beim Texte schreiben. Weil ich sofort immer dabei war, mir zu denken, naja, aber wie ist dieser Satz jetzt konstruiert? Ist es raffiniert von der Narratologie her? Wie ist diese Figur geschrieben hier gerade? Könnte man das eventuell so oder so auffassen und möchte ich das überhaupt? Und ich habe mir von befreundeten Kreativen gesagt haben, dass das durchaus ein Schritt ist, durch den alle oder viele Leute durchgehen mussten. Und ich glaube, daher kommt auch dieser Satz, wer kreativ etwas werden möchte, bricht dieses Studium lieber ab. Ich glaube aber, eine Koexistenz kann auch sehr gut funktionieren.
Ja, für mich war tatsächlich der Beginn des Studiums auch der Beginn des Publizierens. Ich habe ungefähr dann angefangen zu bloggen, kurz danach angefangen zu podcasten und hatte halt das Gefühl, ich brauche immer so ein Outlet, immer einen Kanal für die Sachen, die ich dort gerade nicht tue. Das heißt, während ich dann irgendwie Rockern und Lipset und Säkurisation und solche Themen irgendwie paukte, war diese Möglichkeit, über Filme zu schreiben, über Filme zu sprechen und vielleicht auch über die Kultur insgesamt, so ein großes Gegenstück. Also für mich hat es gerade die Festlegung eines bestimmten Grundthemas, das andere als Hobby, als Perspektive so freigeschaltet. Das war für mich, würde ich sagen, der Pfad, der sich da geöffnet hat.
Das kann ich aber auch gut nachvollziehen. Ich hatte einfach, glaube ich, das Glück, dass ich alles aus dem Studium dann auch in die publizistischen Tätigkeiten gleich weitertragen konnte. Denn ich habe auch relativ, glaube ich, in der zweiten oder dritten Woche meines Studiums begonnen, für einen, ich weiß gar nicht, ob der heute noch existiert, für einen Blog namens Retrofilme zu schreiben, von dem ich dann auch relativ schnell wieder weg bin, weil mir da das Betriebsklima, wie man es so neudeutsch so schön nennt, nicht so gefallen hat. Aber ja, und ich glaube, man merkt meinen frühen Texten aber auch sehr viel an, dass ich dann da gerade irgendein neues Konzept kennengelernt habe oder ein neues Werk kennengelernt habe und auch ganz auf Zwang versucht habe, das jetzt nochmal mit irgendwas zu verbinden.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, gerade so Sachen wie kritische Theorie oder so schlüsseln dann ja auch nochmal die Welt auf eine Weise für einen auf oder geben einem die Illusion eines tieferen Verständnisses. Und man schreibt dann auch sehr dankbar. Und ich glaube, man schaut sich auch viele seiner alten Texte mit gewissen Zweifeln und Fragezeichen an und denkt sich auch so, okay, vielleicht einerseits der Absolutheitsanspruch, andererseits aber auch die Unbefangenheit, mit der da manche große Konzepte zu leichtfertig in einen sehr trivialen Zusammenhang gestellt werden. Nicht, dass ich das heute gar nicht mehr tue oder dass ich das für gänzlich falsch halte, aber ich finde, das Studium ist auch eine gute Zeit der Selbstüberschätzung, oder? So ein bisschen wie man als Fahranfänger die meisten Unfälle nicht direkt am Anfang, sondern nach einer Weile, nachdem man so ein gewisses Grundverständnis eben für das, was man da tut, sobald die Automatismen einsetzen, ist das auch der Rahmen, wo ich glaube, die Tatsache, dass man nun Dinge weiß, dass man nun Werkzeuge hat, aber vielleicht die Perspektive doch immer noch eng ist, zusammen manchmal sehr interessante, aber auch manchmal sehr fragwürdige Dinge hervorbringen. Ich glaube, das ist für mich auch, was das Schreiben, das Lesen und das Studium irgendwie so zusammenführt. So eine Mischung aus Aufbruchstimmung und Selbstüberschätzung.
Ich möchte, glaube ich, grundsätzlich sagen, wer gerne liest, Achtung, auch einen Kampfsatz hier wieder. Also wenn ihr gerade, wenn es auf das Ende des Abiturzus geht oder irgendwas und ihr sagt, mich interessiert Literatur durchaus, aber nicht nur, weil ich gerne lese, sondern weil ich auch wirklich gerne darüber spreche und vielleicht so ein bisschen traurig bin, dass irgendwie nicht alle von meinen Freunden Lust haben, über Bücher ständig zu reden, dann würde ich das Literaturstudium wirklich empfehlen. Vielleicht kann dieses Gespräch ja wirklich auch ein bisschen als Empfehlung oder als Abschreckung davor dienen. Es ist eine Zeit, die ich auf keinen Fall missen möchte, in denen ich super wertvolle Menschen kennengelernt habe und in denen ich auch zu mir als Person gefunden habe. Und ich weiß nicht, ob das in einem anderen Studium alles genauso passiert wäre. Mir ist durchaus bewusst auch, dass ich sehr, sehr viel Glück hatte, sehr, sehr viele Chancen direkt vor die Haustür gelegt bekommen habe und sie dann aber auch ergriffen habe. Das ist sicherlich auch der zweitwichtigste Punkt an dem Ganzen. Man lernt, glaube ich, auch Chancen zu ergreifen in diesem Studium, weil man eben weiß, das kommt nicht unbedingt nochmal wieder. Also ich würde es tatsächlich wirklich empfehlen. Es waren tolle Jahre. Und nein, keine Angst, ich werde jetzt keinen verklärten Roman oder Film über diese Zeit machen, der damit endet, dass man in den Sonnenuntergang blickt und dann läuft Electric Feel von MGMT.
Na, das ist nicht Electric Feel, oder? Sondern das ist Kids. Na, egal. Wir sprechen in den nächsten Ausgaben. Man sieht, wie das Studium jetzt gebraucht wird. Erst über Rebecca Jaros mit Fourth Wing, also Flammen geküsst. Dann in der Ausgabe danach über Ilse Eichingers Spiegelgeschichten. Dann über Thomas Mann, Tonio Krüger. Und dann über Julia Engelmanns Himmel ohne Ende. Wer hat solche Kombos? Ich kenne keinen. Und das sind alles meine Freunde. Vielen Dank fürs Hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.